Hey KI, was ist eigentlich künstliche Intelligenz?
Künstliche Intelligenz ist ein Bereich der Informatik, der sich damit beschäftigt, Maschinen und Computerprogramme so zu entwickeln, dass sie Aufgaben ausführen können, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Dazu gehören Fähigkeiten wie Lernen aus Erfahrungen, Mustererkennung, Sprachverstehen, Entscheidungsfindung und sogar kreative Tätigkeiten.
Kurzer Hinweis, die Stimme, die ihr eben gehört habt, die war, ebenso wie die Antwort selbst, KI-generiert. Und weil es bei dem Thema einfach noch viel mehr zu wissen gibt, schauen wir jetzt mal etwas genauer hin.
Hey KI, was geht?
Herzlich willkommen zur allerersten Folge von diesem Podcast. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Ines. In diesem Podcast, klar, verrät schon der Titel, dreht sich alles um das Thema künstliche Intelligenz. Aber jede Folge legt so einen etwas anderen Schwerpunkt. Und in dieser ersten Folge, da geht es um die Grundlagen. Also, was ist KI überhaupt? Welche Schlagworte sollte man kennen? Und wie lernt eine KI-Anwendung eigentlich? Um das zu klären, hört ihr gleich noch jemanden, nämlich die Journalistin und KI-Expertin Andrea Trinkwalder. Mit ihr habe ich mich per Online-Meeting getroffen. Und das Ergebnis, das hört ihr jetzt. Frau Trinkwalder, wir sprechen ja heute über künstliche Intelligenz. Und Sie selbst haben beruflich damit ganz viel zu tun. Wie sind Sie denn zu dem Thema KI eigentlich gekommen?
Ich bin Redakteurin bei CT Magazin für Computertechnik, beschäftige mich schon sehr lange mit Themen rund um künstliche Intelligenz. Ganz früher habe ich auch sehr viel zum Thema Bildbearbeitung, Bildverwaltung und so weiter gemacht. Und dadurch bin ich auch zur KI gekommen, weil eben so die ersten wirklichen Anwendungen, die so durchgeschlagen haben, das war dann eben auch die Bilderkennung. Und so bin ich halt zur KI gekommen.
Wir wollen ja heute vor allen Dingen auf die Grundlagen blicken und einige Begriffe klären, die bei KI wichtig sind. Und da würde ich gerne mit der Frage einsteigen, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen KI und einem, ich sag mal, normalen Computerprogramm?
Letztlich ist ja eine KI auch ein Computerprogramm. Genauso wie das klassische Computerprogramm. Der Unterschied ist aber eben, dass so ein normales Computerprogramm, das folgt eben gewissen Routinen, Anweisungen. Ich habe eben explizit programmiert, wie alle Abläufe funktionieren sollen. Und das ist bei der KI eben ganz anders. Das ist ein System, das eben selbstständig gelernt hat, Muster zu erkennen und daraufhin eben Prognosen abzugeben. Das heißt, in gewisser Weise, in so einem gewissen Rahmen, arbeitet das eigenständig, aber nicht ganz selbstständig.
Sie macht es eigenständig, zum Teil jedenfalls. Also irgendwie der Mensch gehört auch noch dazu. Aber darüber reden wir später ein bisschen mehr. Lassen Sie uns an der Stelle erst einmal über die Unterscheidung zwischen der sogenannten schwachen und der starken KI sprechen. Das sind Begriffe, über die stolpert man manchmal bei dem Thema. Schwach bedeutet, dass die KI nur bestimmte Aufgaben erledigen kann. Zum Beispiel wären das Sprachassistenten. Und stark wäre eine KI dann, wenn sie so intelligent ist wie ein Mensch und dann auch vielseitig einsetzbar ist. Oder? Stimmt das soweit?
Ja, der Begriff künstliche Intelligenz wird halt oft sehr unsauber verwendet. Also wenn man wirklich jetzt Intelligenz meint, dann wäre das schon so dieses Menschenähnliche. Und die meisten Techniken, die so aktuell auf dem Markt sind, die bilden eben so Teilbereiche ab. Und ich würde das dann eher so unter maschinelles Lernen eigentlich einordnen. Das heißt, es ist eben dieses anhand von Daten, von Beispielen, bestimmte Muster erkennen, die eben nicht vorgegeben wurden durch einen Programmierer. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Bilderkennung ausgehe, das war ja so die erste KI, die so richtig gut funktioniert hat, dann erkennt eben dieses System, welche charakteristischen Merkmale hat eine Katze, ein Hund, ein Mensch, ein Gesicht, eine Nase, sowas. Und das erkennen diese Systeme eben eigenständig. Und das ist maschinelles Lernen.
Maschinelles Lernen. Lassen Sie uns mal kurz bei dem Wort bleiben, weil das klingt ja eigentlich total unglaublich. Da steht eine Maschine und die lernt. Aber eigentlich ist das ja was Menschliches, oder?
Ja, irgendwie schon. Also genau, das ist ja auch erstaunlich. Also es ist eigentlich auch sehr faszinierend, dass es funktioniert. Beim maschinellen Lernen habe ich immer so ein paar Zutaten. Ja. Ich habe einfach eine sehr große Menge an Daten. Ich habe dann einen Algorithmus, der diese Daten verarbeitet, der eben anhand dieser Daten auch Muster erkennt. Also das ist so in der Regel ein neuronales Netz, ein künstliches neuronales Netz. Und dieses gibt dann meistens eine Vorhersage aus. Also zum Beispiel handelt es sich bei diesen Bildern oder bei diesem Bild um eine Katze oder um was handelt es sich? Und da wird dann einfach eine Wahrscheinlichkeit berechnet. Also vorne kommt ein Bild rein, die ganzen Pixelinformationen, die Helligkeitsinformationen, das wird dann innerhalb dieses künstlichen neuronalen Netzes verarbeitet. Und am Ende kommt dann einfach eine Prognose raus. Da wird das dann in Kategorien einsortiert. Hund, Katze, Pferd, Mensch, mit welcher Wahrscheinlichkeit? Und diese Prognose, also das, was die höchste Wahrscheinlichkeit hat, das wird dann sozusagen als die Ausgabe genommen oder das Ergebnis referiert sozusagen. Aber es ist halt eine Wahrscheinlichkeit. Das heißt, ich kann sagen, zu 90% ist sich das System sicher, es handelt sich jetzt bei diesem Bild um eine Katze oder bei diesen Pixelwerten und manchmal ist es sich aber auch nur zu 60% sicher. Aber es hat trotzdem dann die höchste Wahrscheinlichkeit, vielleicht von allen Kategorien. Das heißt, es handelt sich meistens um so eine Kategorisierung. Vorne die Eingabedaten rein, dann wird das verarbeitet und hinten kommt eine Prognose raus. Vereinfacht gesagt.
Angelehnt an den Menschen ist ja auch das neuronale Netz. Also wir selbst haben ja den ganzen Kopf voll mit Nervenzellen, die miteinander arbeiten, miteinander interagieren und sich austauschen. Und in einer KI kann es so etwas eben auch geben, eben in der Computervariante sozusagen. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich finde, das klingt total kompliziert.
Eigentlich ist es sogar relativ einfach aufgebaut. Kompliziert wird es eben dadurch, dass es so groß ist. Man hat eben vorne so eine Eingabeschicht, das kann man sich eben vorstellen, eben wie so beim menschlichen Sehen. Man nimmt so ein Bild auf, da werden in dieser Eingabeschicht, gibt es halt diese ganzen Eingabeneuronen, da kommen dann die Informationen aus diesem Bild zum Beispiel rein, also die Helligkeitswerte. Und dann habe ich mehrere Schichten, das sind so die verdeckten Neuronen und da wird dann diese Eingabe, wird da verarbeitet. Und diese verdeckten Neuronen, die sind eben so schichtweise angeordnet und über Synapsen verbunden, also künstliche Synapsen. Das heißt, da werden die Informationen aus der Eingabeschicht werden eben auf gewisse Art durch dieses Netz geschleust. Jede Verbindung und jedes Neuron hat einen eigenen Parameterwert, der dann eben auch verändert werden kann. Und durch diese Verknüpfungen laufen dann die Informationen, werden dadurch verarbeitet. Und wie gesagt, am Ende kommt dann eben die Klassifizierung oder Prognose raus.
Das heißt also, ich gebe als Mensch die Daten der Maschine, die bewertet das, macht eine Statistik und gibt mir dann irgendwas aus. Und dann muss ich als Mensch wieder gucken, hat die Maschine sich geirrt? Ist sie vielleicht auf dem richtigen Weg? Läuft das so?
Nicht so ganz. Also es ist so, der Mensch hat sehr viel Einfluss auf diesen Lernprozess, weil er das ganze System designt. Er wählt die Trainingsdaten aus, anhand dieser Trainingsdaten lernt er das System, er kategorisiert die Trainingsdaten, also bei der Form des überwachten Lernens ist es so, dass man halt ganz viele so kategorisierte Trainingsdaten braucht. Und also am Anfang ist das System ja noch nicht so gut darin, so Bilder zu unterscheiden. Das muss es ja eben erst anhand der vielen Daten lernen. Und das wiederum bewertet dann nicht der Mensch, ob das System richtig lag oder nicht, sondern eben auch eine mathematische Funktion. Das ist dann eben die Fehlerfunktion. Das heißt, zu jedem Machine Learning System gehört irgendeine Art Bewertungsfunktion, Fehlerfunktion, so eine Feedbackschleife. Das sind dann eben normalerweise so Optimierungsalgorithmen, die dann eben versuchen, den Fehler, der am Anfang noch sehr, sehr groß ist, weil am Anfang erkennt das System halt nichts. Und erst wenn es dann ganz viele so gleichartige Bilder gesehen hat, wird es gut darin, diese Muster zu erkennen. Und dieser Fehler wird dann immer wieder benutzt, um diesen Algorithmus nachzujustieren. Das heißt, es wird dann immer so eine kleine Korrektur an bestimmten Parametern vorgenommen von diesem Netz. Und dadurch wird das System dann besser und irgendwann ist der Fehler so klein, dass er sich einfach nicht mehr ändert. Und dann ist das System fertig mit Lernen.
Ja, an der Stelle fände ich es ja eigentlich ganz spannend zu wissen, Frau Trinkwalder, inwiefern kann man denn ein KI-Ergebnis nachvollziehen? Also ich gebe ja meine Trainingsdaten rein, Die KI verarbeitet das Ganze und gibt mir dann ein Ergebnis aus. Hat man denn eine Chance, nachzuvollziehen, was dazwischen passiert, also zwischen Eingabe und Ausgabe?
Also bedingt. Das sind ja riesige Konstrukte mittlerweile. Bei den Bilderkennungssystemen, die sind noch etwas durchschaubarer, aber zum Beispiel große Sprachmodelle haben ja Milliarden von Neuronen und eben dann diese ganzen Verknüpfungen, die noch dazukommen. Das sind schon riesige Gebilde. Man versucht, kann versuchen, so eine Art Nachvollziehbarkeit daherzustellen. Also zum Beispiel werden ja dann bestimmte Neuronen innerhalb dieser Netze, die werden halt sehr stark angeregt, wenn zum Beispiel bestimmte Muster erkannt werden. Und das versucht man dann halt durch bestimmte Techniken auch auszulesen.
Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel?
Zum Beispiel gab es immer so teilweise ganz lustige Fehler, die KIs gemacht haben, dass sie halt, wenn sie einen Zug erkennen sollten, dann haben sie teilweise auch Bilder als Zug klassifiziert, auf denen überhaupt kein Zug zu erkennen war. Und dann wurde halt festgestellt, ach ja, diese KIs wurden einfach mit Bildern trainiert, auf denen immer ganz bestimmte andere Dinge zu erkennen waren, zum Beispiel Bahnsteige. Dann hat die KI eigentlich was völlig Falsches gelernt. Und sowas kann man dann halt mit solchen Systemen nachvollziehen, weil dann eben markiert wird, was genau jetzt zu dieser Einschätzung geführt hat. Und so haben sie dann halt auch festgestellt, naja, leider hat die KI jetzt nur gelernt, Bahnsteige zu erkennen und keine Züge. Das passiert halt mit ganz vielen Anwendungen, wo halt einfach die Trainingsdaten versehentlich ein Objekt vielleicht enthalten haben, das dann immer drauf war. Und dann hat sich die KI natürlich, weil die KI schon Supermuster erkennen kann oder so ein Machine Learning System, hat sich halt immer auf dieses eine Objekt gestürzt und nicht auf das andere, das es eigentlich erkennen sollte. Also zu einem gewissen Grad kann man schon nachvollziehen, wie die KI zu ihrer Einschätzung gekommen ist.
Ja, finde ich ein schönes Beispiel mit den Bahnsteigen und den Zügen, weil das mich direkt zu meinem nächsten Thema bringt, nämlich Qualität der Trainingsdaten. Ich kann da ja nicht wahllos alles in diese KI jetzt reinkippen und hoffen, dass was Sinnvolles dabei herauskommt, oder?
Ja, es schwankt immer so. Also ich meine, ganz früher, da hat man tatsächlich, also da hieß das Ganze noch Big Data, und da hat man tatsächlich geglaubt, also Massen von Daten, man kippt das einfach rein und die Systeme sind dann so schlau und erkennen da die Muster drin, die wirklich relevant sind. Irgendwann ist man dann davon abgekommen. Das hat dann eben dazu geführt, dass man mit diesen klassifizierten Trainingsdaten gearbeitet hat, mit denen man dann ja auch den Durchbruch geschafft hat damals, also mit dem sogenannten Katzendetektor von Google, der einfach wirklich zuverlässig diese Katzen erkennen konnte. Ist auch kein Zufall, dass es mit Katzenbildern war, weil Katzenbilder waren einfach dermaßen verbreitet im Internet und da hatte man einfach ganz viel Trainingsmaterial. Da hat man dann eben festgestellt, es ist besser, wenn man so kuratierte Daten nimmt, je besser man die Daten pflegt, umso bessere Qualität kommt dann natürlich auch dabei raus. Bei der Entwicklung der großen Sprachmodelle hat sich das dann wieder geändert. Da hat man dann einfach aus dem Internet sämtliche Texte zusammengescrapt, die es nur irgendwie gab. Das war halt so eine neue Strategie. Da hatte man dann eben Unmengen an Text und man hat dann eben auch eine neue Lernstrategie gefunden. Also man musste dann diese Daten nicht mehr kategorisieren. Man musste nicht sagen, ich habe hier irgendwie dieses Wort ist ein Adjektiv, dieses Wort ist Englisch und so weiter, sondern man hat eine neue Strategie erfunden. Man hatte ja den Ursprungstext oder den Ursprungssatz, den vollständigen, hat dann nur das Ende automatisiert sozusagen abgeschnitten. Das geht ja alles algorithmisch. Und so konnte man halt automatisiert riesige Mengen an Trainingsdaten erstellen. Und dann musste dieses Sprachmodell vorhersagen, welches Wort diesen Satz vervollständigt, welches Wort korrekt ist. Und das hat dann eben funktioniert. Das war schon faszinierend. Also diese großen Sprachmodelle haben anhand von Lückentexten gelernt, wie Sprache funktioniert.
Wobei KI lernt ja Sprache insofern, dass sie die Grammatik versteht, dass sie weiß, okay, so und so ist das Ganze aufgebaut, diese und jene Wörter kommen besonders oft zusammen vor. Aber wirklich verstehen tut sie es ja eigentlich nicht, oder? Also die KI weiß ja nicht, wenn sie mir etwas ausgibt, einen Satz oder mehrere Sätze, was sie mir da eigentlich inhaltlich schreibt.
Nein. Also erstaunlicherweise, das liegt ja auch an dieser riesigen Menge an Material, hat es funktioniert, dass der Kontext auch stimmt, dieser produzierten Wörter und Sätze und Zusammenfassungen und kleiner Artikel. Aber klar, ganz am Anfang hat man natürlich schon gesehen, die haben überhaupt keine Ahnung von der Bedeutung dieser Sätze, die sie da produzieren. Dann hat man eben gesehen, naja, einfach nur jede Menge Text da reinwerfen, funktioniert halt nur, um unfallfrei so grammatikalisch korrekte Sätze zu formulieren, die eben auch zum Beispiel schon auch unterscheiden, welche Wörter in welchem Zusammenhang Sinn ergeben. Ja, gehe ich zur Bank oder setze ich mich auf eine Bank, so der Klassiker. Und das hat dann eben schon sehr, sehr gut funktioniert. Nur bei der Textproduktion hat man dann natürlich schon gemerkt, naja gut, da wird halt manchmal schon gut was zusammenfantasiert. Und dann hat man wieder begonnen, diese Modelle nachzutrainieren, also so ein Feintuning zu machen mit kuratierten Trainingsdaten, also wiederum auch von Menschen erstellten Beispielen zu bestimmten Themen. Das ist halt dann auch nochmal extrem aufwendig gewesen.
Wann hat es eigentlich angefangen mit KI?
Da kann man schon ganz schön weit zurückgehen. Ich würde sagen, so die theoretischen Grundlagen gehen tatsächlich so in die 80er Jahre auch zurück. Also wesentliche Grundlagen, algorithmische Entwicklungen, Theorien, Ideen, die sozusagen in den heutigen Netzen auch alle noch verwendet werden. Das ist damals alles entwickelt worden und die konnten das aber gar nicht wirklich umsetzen, weil sie eben weder so viele Trainingsdaten hatten, noch die ganze Rechenkapazität. Die hat ja auch gefehlt. Also ich finde das schon genial, weil die konnten ja gar nicht mal richtig beweisen, dass das funktioniert. Und deswegen war dann der Hype eigentlich auch vorbei. Und dann kam dann 2012 so der echte Durchbruch. Also es haben sich vorher auch schon ganz viele so Spezialanwendungen entwickelt, aber mit diesem sogenannten Katzendetektor. Der hat dann nochmal so einen richtigen Sprung gemacht. Also hat man dann eben auch gesehen, es gab wahnsinnig viele Bilder, die man zu Forschungszwecken auch verwenden durfte. Es gab starke Prozessoren, also die ganze Prozessortechnik hatte sich unglaublich entwickelt. Das braucht man ja alles, um diese Daten auch zu verarbeiten, um diese vielen Trainingsläufe auch zu machen. Das ist wahnsinnig aufwendig. Und so hat da halt alles zusammengespielt und dann konnten die eben diese ganzen schönen Algorithmen, die eben schon wirklich aus den 80ern stammen, die haben sie natürlich auch noch verbessert und optimiert und kleinere Durchbrüche vielleicht geschafft und dann hat dann eben alles zusammengepasst.
Das heißt, dass die Entwicklung von KI ganz maßgeblich geknüpft ist an die Entwicklung von Computern an sich plus die Entwicklung des Internets und dann natürlich die Ausbreitung des Internets.
Ja, genau. Das ist, und es ist eben auch kein Zufall, dass die Unternehmen, die in der KI momentan am weitesten vorne sind, dass die ja eben auch diese Trainingsdaten zur Verfügung haben über ihre Social-Media-Dienste und zum Beispiel auch Google über die Suche und so weiter und so fort und über die Cloud-Speicher. Also das ist, die haben eben auch die Trainingsdaten. Meta versucht zum Beispiel natürlich auch, sich die Daten zu sichern, die Bilder, die ganzen Inhalte, die so über Instagram und so weiter geteilt werden, die auch teilweise natürlich öffentlich sind, aber ohne Zustimmung dürfen sie es eben auch nicht. In der Vergangenheit ist natürlich vieles auch einfach so benutzt worden. Man kann es jetzt nicht mehr nachweisen, aber man kann schon davon ausgehen, dass diese Firmen viele Daten einfach benutzt haben und damit diese KI-Modelle trainiert haben, die dann dadurch auch sehr gut geworden sind. Genauso ist es halt mit allem, was so im Internet veröffentlicht wird. Deswegen ist es halt auch gerade für Künstler, für andere Urheber so eine Rechtsunsicherheit. Da wurde natürlich dann auch drüber gestritten, was ist denn jetzt, wenn so ein Künstler sich über Jahre hinweg einen eigenen charakteristischen Stil erarbeitet hat und die KI haut jetzt irgendwie innerhalb von Minuten 20 Bilder damit raus. Das sind halt Dimensionen, die wahrscheinlich so nicht ursprünglich mitgedacht wurden.
Klingt so ein bisschen nach, wir sollten eigentlich aufpassen, dass wir ja nicht von unseren eigenen technischen Möglichkeiten, ich sag mal, überrollt werden. Also in dem Sinne, wir stoßen etwas an und dann kommt das in Bewegung und an irgendeinem Punkt ist das so weit fortgeschritten, dass wir eigentlich ganz schlecht hinter diesen Punkt wieder zurück können, wenn wir denn wollten?
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich immer so, dass man sagt, ja, der Mensch ist besser, der menschliche Künstler hat hier vielleicht noch die eine oder andere Besonderheit in seinem Bild, es wirkt authentischer, es wirkt lebendiger. Der Arzt kann letztlich die schwierigen Fälle doch noch besser beurteilen. Journalisten schreiben lebendiger oder haben hier noch eine tollere Idee. Aber man darf sich wahrscheinlich keine Illusionen darüber machen, dass es halt von vielen das, was die KI produziert, als gut genug betrachtet wird und das dann schon sehr viel menschliche Arbeitskraft ersetzen wird.
Okay, wenn ich jetzt an das bisher Gesagte in unserem Gespräch so zurückdenke, dann würde ich das mal so zusammenfassen. KI kann heutzutage schon erstaunlich viel. Sie kann das vor allen Dingen in sehr, sehr kurzer Zeit. Aber manche Dinge, die können KI-Anwendungen nicht. Und die können sie vielleicht auch ganz lange nicht, vielleicht sogar nie. Ich denke da an das Beispiel Empathie.
Ja, ich denke auch, es sind auch diese, was man so vielleicht als Intelligenz betrachtet. Also es wird schon gerne der Eindruck erweckt, dass die KI das alles nachbilden kann. Es wird aber auch sehr viel einfach natürlich durch die Masse und durch diese Speicherfähigkeit erreicht, die natürlich der Mensch überhaupt nicht hat. Dafür kann der Mensch eben auch, denkt der Mensch eigenständig, er hat spontane Ideen, er interessiert sich mal für dies, mal für jenes. Die KI ist halt schon immer sehr durch diese Fehler- und Belohnungsfunktionen geleitet, durch diese Aufgabe, auf die sie halt trainiert wird und dieses vielleicht auch mal zweckfrei über irgendwas nachdenken oder zweckfrei irgendwas tun, weil es einfach Spaß macht aus innerem Antrieb oder weil ihn irgendjemand dazu gezwungen hat, aus so ganz vielen verschiedenen Motivationen oder auch aus Angst, aus also natürlich eben schon dieses auch emotionsgesteuerte oder von der Gesellschaft gesteuerte, das ist einfach in diesen Systemen natürlich nicht nachgebildet.
Eine Frage habe ich noch an Sie zum Abschluss. Wenn wir auf die Entwicklung von KI an sich schauen, egal für was sie jetzt eingesetzt wird im konkreten Fall, sondern wirklich die Entwicklung an sich, ist das eine gute Idee gewesen oder eher nicht und warum?
Grundsätzlich ist es eine gute Idee. Mir kommen momentan die Dinge zu kurz, die wirklich zu einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung führen würden. KI wird eingesetzt, um Prozesse radikal zu optimieren, immer mehr Content zu produzieren, alles extrem zu beschleunigen. Also wenn man das alles so sehr unter dem ökonomischen Aspekt pusht, ich denke, das geht in die falsche Richtung. Man muss eigentlich viel mehr auf die gesellschaftlichen Auswirkungen schauen und eben zusehen, dass es wirklich zum Wohle der Menschheit eingesetzt wird.
Das war's. Bis zur nächsten Folge von Hey KI, was geht? Einem Podcast der Experimenta.